Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Bürger aus Wien, liebe Gäste aus anderen Teilen der Welt rund um Wien. Ich habe mich sehr gefreut auf diesen Gottesdienst. Nicht, weil es jetzt darum geht, dass ich hier im Mittelpunkt stehe als neuer Pastor in der Moga, sondern weil es darum geht, gemeinsam Christus zu verkündigen und Gott groß zu machen. Ich glaube, die Lieder haben das zum Ausdruck gebracht, wenn wir das so glauben, was wir gesungen haben. Das ist was ganz Großes. Seit einem Monat bin ich nun im Dienst hier in der Moga. Seit 7 Wochen sind wir in Wien, in einer der schönsten Städte der Welt. Und es ist schon ein Privileg, dort zu leben und zu arbeiten, wo andere Urlaub machen. Aber ich merke, es ist ein Unterschied, Tourist zu sein oder Bürger dieser Stadt mit den Aufgaben, die damit verbunden sind. Ich pendle zwischen meiner Wohnung im 12. Bezirk und dem 6. Bezirk hier mit der U-Bahn. Und das ist spannend, was man da so beobachten kann. Da merkt man, was den Menschen in Wien, die zumindest mit der U-Bahn fahren, wichtig ist. Ich sehe ganz viele Leute mit dem Handy telefonieren. Es ist eine sehr kommunikative Stadt. Ich sehe, dass Leute Bücher lesen in der U-Bahn. Das habe ich bis jetzt so noch nicht erlebt in anderen Städten. Das stelle ich hier fest. Bücher in allen Sprachen. Ob das jetzt auf Tschechisch ist, auf Polnisch, auf Deutsch, auf Englisch. Dann Schriftzeiten, Zeichen, die ich bis jetzt noch gar nicht kenne. Traktate werden gelesen. Es gibt mindestens 2 Zeitungen an den U-Bahn-Stationen so zum Mitnehmen. Jeden Tag bis aufs Wochenende. Das ist spannend. Menschen aus allen Teilen der Welt sind in dieser wunderbaren Stadt unterwegs. Kunst und Kultur und Wissenschaft haben hier einen großen Stellenwert in Wien. Die Museumsszene ist riesig, das Museumsquartier ist ja nur ein Teil davon. Es gibt große Paläste mit dem Glanz vergangener Tage, den man wieder aufpoliert. Es gibt Konzerte und Musicals, es gibt viel zu erleben an Kunst und Kultur. Geforscht wird in Wien auch. Und Religionen gibt es in Wien. Das finde ich auch interessant und spannend. Weltreligionen und Bekenntnisgemeinschaften jeglicher Couleur. Christen aller Konfessionen treffen sich hier. Muslime verschiedenster Glaubensrichtungen. Juden unterschiedlicher Lehrrichtungen. Buddhisten, Hindus. Und ich bitte um Entschuldigung, dass ich weitere jetzt nicht noch nennen kann. Aber es gibt noch viel mehr. Und im 6. Bezirk zum Beispiel das multireligiöse Bezirksforum, wo Religionen und Politik sich treffen, um zu überlegen, wie man diesen Stadtteil gut miteinander gestalten kann. Das war eine spannende erste Begegnung vor wenigen Wochen. Und Politik gemacht wird in Wien. Erstmal für die Stadt Wien hier, natürlich mit dem Bürgermeister, aber auch für die Republik Österreich. Es war ja spannend, die Wahl am letzten Sonntag, und ich bin gespannt, was daraus wird, welche Koalitionen sich nun finden werden. Außerdem hat Wien auch eine Stimme im europäischen Konzert, und ich hoffe, dass sie laut genug bleibt für die Zukunft, dass sie nicht verstummt in dieser Situation jetzt, mitten in Europa. Und von Wien aus wird große Weltpolitik gemacht. Die Vereinten Nationen haben hier auch einen Sitz oder die internationale Atomenergiebehörde. Als Christ in Wien leben und arbeiten ist eine spannende Sache. Ich bin froh, dass ich das nicht als Solist tue, sondern gemeinsam mit anderen Christen. Christus verkündigen. Suchet der Stadt Bestes, diesem biblischen Auftrag zu folgen und den auferstandenen Herrn Jesus Christus zu predigen und den Menschen mit der Gnade und Wahrheit Jesu zu begegnen. Das finde ich hochspannend. Wir haben einen interessanten Predigttext gehört in der Textlesung. Die Szene spielt in Athen auf dem Areopag. Dazu gleich mehr in der Auslegung. Dieser Predigttext bedarf viel Auslegung. Ich kann manches nur skizzieren. Und ich denke, dass dieser Text des Neuen Testaments nachzulesen in Apostelgeschichte 17 ab Vers 16 einer der am meisten ausgelegten, auch interpretierten Texte der Bibel ist. Wir schauen mal auf die Szenerie, bitte. Ja, wir gehen jetzt 2000 Jahre zurück. Das braucht etwas Zeit. Was wir gleich sehen werden, ist die Stoa von Attalus mit Agora und Forum. Jawohl. Das ist allerdings ein relativ aktuelles Foto. Rechts das Gebäude ist wieder neu rekonstruiert worden. Das ist das sogenannte Forum. Da wird Handel getrieben oder da wurde Handel getrieben. Das war so der Marktplatz von Athen. Und im linken Bildbereich die Agora. Da wurde regiert, da wurde Rat gehalten, da wurde diskutiert und philosophiert. Da ging es um Religion und Politik und Bildung und Wissenschaft. Als der Apostel Paulus vor etwa 2000 Jahren nach Athen kam, war er, so wie ich, neu und fremd in einer großen Stadt. Paulus sprach zwar ihre Sprache, Griechisch, und dennoch begegnete er einer besonderen Kultur und Religiosität. Was die Sprache hier betrifft, ich habe gestern Nachmittag die Gelegenheit gehabt, Sprache zu lernen. Professorin Heller hat mir da geholfen, Professor Hödel. Und ich bin immer noch Lernender und auch gerne Lernender. Und möchte auch aus den verschiedenen Akzenten, die hier gesprochen werden, heraushören, was wesentlich ist. Paulus, als er damals nach Athen kam, war ein sehr aufmerksamer Beobachter. Er hat mit den Bürgern und der Kultur und der religiösen Vielfalt Kontakt gesucht. Und er war dabei ein sehr respektvoller Gesprächspartner. Insofern ist es mir ein Vorbild, an dieser Stelle dem Paulus zu folgen. Und ich glaube, auch für andere Christen ist Paulus hier ein gutes Vorbild in einer Stadt. Ein Vorbild für die Begegnung mit anderen Kulturen und anderen Religionen. Athen um 50 nach Christus hatte nur etwa 5000 Einwohner. Eine kleine Stadt. Ich war erstaunt, das zu lesen, was Archäologen berichten. Aber trotzdem es eine kleine Stadt war, hatte sie einen großen Nimbus, also ein großes Ansehen, eine große Ausstrahlung. Menschen aus aller Herren Länder kamen in diese Stadt. Es war das geistige Zentrum des Hellenismus, einer breiten Kulturströmung der damaligen Zeit im Mittelmeerraum. Es war eine gelehrte Stadt. Man wusste die Tradition von Sokrates zu schätzen. Plato war ein großer Name und Perikles. Es war eine Hochburg für Religion und Philosophie. Und die religiöse Szene ist bekannt. Selbst der römische Schriftsteller Livius schildert das. Ich zitiere es jetzt nicht auf Latein, auch wenn es hier steht. Ich übersetze es gleich. Die Athener verehren Bilder von Göttern und Menschen jeden Geschlechts, ausgezeichnet sowohl im Material als auch in Kunst. Ein Markt der religiösen Möglichkeiten. Und in der Apostelgeschichte 17, Vers 16, am Anfang des gelesenen Textes, hieß es, die Stadt war voller Götzenbilder. Wie reagierte Paulus darauf, so als Christ, als Missionar, als Evangelist? Luther übersetzt, der Geist ergrimmte in Paulus. Ich glaube, das trifft es recht gut. Der Geist ergrimmte in Paulus. Er wurde wütend und zornig. Für einen Christen mit jüdischem Hintergrund kein Wunder, denn es ist unerträglich. Es gibt ein Bilderverbot im Alten Testament. Gott und Götter soll man nicht darstellen. Interessant ist für mich aber, dass Paulus trotz dieses wütenden, dieses aggressiven Wahrnehmens nicht zum Bilderstürmer wird. Er tritt nicht als religiöser Fanatiker in Erscheinung. Er ist kein aggressiver Gotteskrieger und auch kein fundamentalistischer Ideologe, der jetzt alles vom Sockel reißen möchte. Wie reagiert Paulus? Paulus sucht den Dialog, das Gespräch. Und wer sind seine Gesprächspartner? Zunächst Juden und Gottesfürchtige. Wenn man die Apostelgeschichte liest, stellt man fest, dass Paulus immer dort beginnt, bei den Juden und den Gottesfürchtigen, und sich das dann ausweitet. Er beginnt am Ort der religiösen Praxis in der Synagoge, wo Religion, die ihm vertraut ist, mit der er verbunden ist, praktiziert wird, wo er Dialogpartner sucht. Er geht aber auch in den Alltag der Menschen hinein, auf die Agora, auf den Marktplatz, ins alltägliche Leben. Weil er als Christ nicht in einem Ghetto leben möchte, in seinen frommen vier Wänden, sondern die Gesellschaft in ihrer ganzen Breite sucht und Kontakt pflegen möchte. Er treibt Öffentlichkeitsarbeit, könnte man sagen. Dialogpartner sind auch Philosophen zweier Schulen, die genannt werden, Epikureer. Das sind so, könnte man heute sagen, Materialisten. Ich glaube nur das, was ich sehe, was ich beweisen kann. Ein praktischer Atheismus, der wird da gepflegt, um es auf den Punkt zu bringen. Und die Stoiker werden auch noch erwähnt, die haben ein sehr rationales Lehrsystem, ganz intelligente, gebildete Leute. Was beide Philosophenschulen verbindet, ist die Weisheitsliebe, also die Philosophie. Interessant ist, dass Paulus die Leute nicht anpredigt. sondern einen echten Dialog sucht. Und der findet statt, denn die Gesprächspartner reagieren. Es kommt zum Streit, zur Diskussion. Darauf muss man sich offensichtlich einstellen. Er wird beschimpft als Spermologos. Das ist so ein Körnerpicker, ein Brockensammler, der überall etwas aufschnappt an fremden Gedanken und Ideen, was er faszinierend findet, es verbindet und dann propagiert, ohne es selbst verinnerlicht zu haben und zu glauben. Das heißt, er hat es im Endeffekt nicht begriffen, aber er möchte damit in Erscheinung treten. Und es wird ihm noch etwas vorgeworfen, fremde Götter zu verkünden. Einführung fremder, ausländischer Götter in Athen. Wer die Geschichte Athens kennt, weiß, dass das lebensgefährlich ist. Etwa 450 Jahre vorher hat Sokrates das Leben gekostet. Der Verdacht, fremde Götter dort einzuführen. Und ist nicht Jesus und die Anastasis, die Auferstehung, ein Götterpaar? Das hat man damals gedacht. Als jemand Jesus und die Auferstehung verkündet, weil man das nicht zusammen dachte, sondern dachte, da gibt's den Jesus und die Anastasis, die Auferstehung. Fremde Götter in Athen. Paulus sucht den Dialog auf dem Areopag. Schauen wir mal ein Foto vom Areopag aus neuerer Zeit. Dieser Felsen dort in Athen ist der damalige Areopag. Ein etwa 100 Meter hoher Hügel nordwestlich von der Akropolis. Aus dieser Perspektive ist dieses Foto auch aufgenommen worden. Eine wechselvolle Geschichte gab es beim Areopag. Interessant, dass diese Gegend vom 14. bis 8. Jahrhundert vor Christus eine Nekropole war. Sozusagen der Zentralfriedhof von Athen. Es war außerdem eine Heilstätte mit einem Bezirk, der Dionysos geweiht war. Interessant aber, wie man eine Grabstätte, eine Nekropole, also eine Stadt für die Toten, umwandeln kann in eine Stadt für die Lebenden. Ab dem 6. Jahrhundert wird dort kräftig gebaut. Man hat Häuser ausgegraben mit 2 Räumen bis hin zu 20 Zimmern. Zur Zeit des Paulus und auch etwas davor tagt dort der Rat, die Volksversammlung. Und Archäologen meinen, dass diese Gegend der Geburtsort der Demokratie, auch der europäischen Demokratie ist. Zur Zeit des Paulus befand sich dort die städtische Behörde zur Erziehung und Wissenschaft und die Aufsicht über die Heiligtümer. Von dort aus hatte man einen guten Überblick über die Heiligtümer. Für Paulus ist der Areopag und auch für die Bürger von Athen ist der Areopag ein Markt der religiösen Möglichkeiten, ein Ort der öffentlichen Diskussion, ein Forum, eine Plattform, wo auch ein interreligiöser Dialog stattfinden kann. Und es gibt motivierte und interessierte Dialogpartner. Die Leute fragen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du da lehrst? Denn was bringst du etwas Neues vor unsere Ohren? Nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Nebenbei bemerkt, so beschreibt der Lukas das in der Apostelgeschichte, alle Athener, nämlich auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Ein echtes Interesse an Neuigkeiten, eine unverbindliche Neugierde und natürlich etwas Abwechslung. In der modernen Übersetzung, die vorhin gelesen wurde, kam das sehr schön heraus. Das ist die Informationsgesellschaft der Antike. An dieser Stelle kann man, denke ich, lernen, wie man heute einer Informationsgesellschaft begegnet, als Christ in einer multireligiösen Welt. Wie man christlichen Glauben in einer multireligiösen Welt kommunizieren kann, also teilen kann, mitteilen kann. Man kann lernen, wie man dialogfähig bleibt, gerade weil man eine eigene Position und Überzeugung hat, weil eben nicht alles gleichgültig und tolerant ist, sondern eine eigene Position zu vertreten. Aber das zu tun mit Wertschätzung und mit Anerkennung und auch eine Konfrontation auszuhalten. Und dabei zu erleben, wie Meinungen sich verändern, Horizonte sich weiten und Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das gelingt aber nicht als Bilderstürmer oder Fanatiker, Gotteskrieger oder Ideologen, sondern durch eine respektvolle Anrede der Dialogpartner. Eine Bereitschaft zur persönlichen Wahrnehmung. Mir fällt auf, dass Paulus mit Ich-Botschaften arbeitet. Er spricht aus seiner Perspektive.
seine sehr begrenzte Wahrnehmung dadurch auch. Aber trotzdem nimmt er wahr, was an Gemeinsamkeiten existiert, und daran kann er anknüpfen. Und er vertritt echte eigene Überzeugungen. Er ist also kein Spermologos, der überall etwas aufpickt. Und aus dieser Überzeugung heraus kann er eine Einladung zum Leben aussprechen, mit Gott, durch Jesus Christus. Wir schauen noch mal ein Stück weiter. Eine Bronzetafel aus neuerer Zeit, zu finden in der Nähe vom Areopag. Dort ist die Areopagrede des Paulus auf Griechisch wiedergegeben. Und ich möchte Sie und euch hineinnehmen in diese Rede, ein bisschen etwas skizzieren davon. Paulus beginnt sehr geschickt, er sagt, ihr Männer von Athen, ihr Menschen von Athen. Das ist ein guter rhetorischer Kniff, das nennt man Captatio Benevolentiae. Das heißt, er versucht, das Wohlwollen seiner Zuhörer zu gewinnen, indem sie erstmal freundlich begrüßt. Ihr Menschen von Athen, anreden die Leute, mit denen man zu tun hat, nicht sagen, hey. Heute könnte Paulus vielleicht sagen, ihr Menschen in Wien, ihr Menschen, die ihr hier geboren und aufgewachsen seid, ihr Zugreisten, ihr Ausländer, ihr Asylsuchenden, ihr Durchreisenden und Touristen, ihr, die in einer Stadt lebt mit ihrer reichen Vielfalt, mit einer Geschichte und Kultur, die es zu respektieren gilt. Ich möchte euch achten als Menschen dieser Stadt. Manches von eurer Lebensweise teilen, euren Lebensstil respektieren und die Werte, die ihr vertretet und für die ihr steht und um die ihr wisst, achten. Paulus setzt weiter fort, er sagt, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen, habe mich umgesehen in dieser Stadt. An dieser Stelle merken wir, dass Respekt und Wertschätzung ein Schlüssel zum Dialog ist. Denn die Achtung vor dem anderen, vor dem, was ich sehe, öffnet die Tür zum anderen. So wird der Weg bereitet für die gute Nachricht von Jesus Christus und für die Liebe Gottes, und die lebensverändernde Kraft des Evangeliums der guten Nachricht wird so kommunizierbar. Paulus will Beobachter sein, er will wahrnehmen wollen, was dem anderen wichtig ist. Er schaut sich um, er ist noch nicht fertig bei der ersten Gasse und im ersten Bezirk. Er ist sich sehr bewusst, das ist aber auch meine Perspektive, ganz individuell und ganz subjektiv. Paulus stellt fest, die Menschen in Athen sind sehr religiös. Deisidaimon steht da, ein Wort, das im Neuen Testament nur hier vorkommt. Und das kann man recht breit übersetzen, habe ich festgestellt. Man kann sagen, das sind Menschen, die sind religiös, die sind gottesfürchtig. Oder abergläubisch. Das sind Menschen, die Ehrfurcht vor den Göttern haben und auch Ehrfurcht vor den Dämonen. Diese Menschen achtet Paulus. Er spottet nicht über sie. Und da stellt sich die Frage an uns. Wie nehmen wir unsere Umgebung wahr? Was ist unsere persönliche Perspektive? Wie sehr religiös sind die Menschen um uns herum, nach unserer Einschätzung? Wie würden wir uns selbst auch dabei beschreiben? Paulus nimmt in der religiösen Vielfalt etwas Besonderes wahr, was seine besondere Aufmerksamkeit weckt und ihm zugleich die Möglichkeit eröffnet, um über seinen Glauben an Gott zu sprechen. Er sagt, ich fand einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Noch ist Gott vielen Menschen unbekannt, obwohl mancher ja ahnt, dass Gott kein Unbekannter bleiben darf, sonst würde man ihm nicht diesen Altar bauen. Doch Gott scheint ein Nischendasein zu führen, zwischen all den anderen vermeintlich wichtigen Dingen des Lebens, die einen so beschäftigen. Gott dient auch als letzte Sicherheit. Es kann ja nicht schaden, da noch diesen Gott irgendwo in einer Ecke zu haben, in einer Nische, gegen die Unwägbarkeiten des Lebens. Und das sollte besser nicht in Vergessenheit geraten. Aber Gott wird nur als kleiner Aspekt im großen religiösen und auch im Wertespektrum verehrt, ohne dass man ihn persönlich kennt. Doch lässt sich dieser Gott persönlich kennenlernen und erfahren? Paulus sagt, nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Wie ist das Christentum heute aufgestellt in einer postmodernen Gesellschaft? Es gibt die Volksfrömmigkeit und das Kirchenjahr. Es gibt große kirchliche Feste, es gibt auch den Kalender, der uns an bestimmte Ereignisse erinnert. Es gibt die Bibel im Regal und auf dem Altar, im Schrank und im Kasten. Es gibt Alltagsszenen in Wien, die mir deutlich machen, dass Menschen sehr offen sind für Literatur. Und Bibel ist Weltliteratur. Und auch das Kreuz an der Kette um den Hals von jemandem, der die U-Bahn bestiegen hat, ist ja ein Zeichen. Paulus sagt, nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Ich glaube, dass Menschen auch heute noch, wenn man es respektvoll angeht, ansprechbar sind auf die beste Nachricht der Welt und auf den unbekannten Gott. Respektvoll deswegen, weil es nichts bringt, einen anderen für dumm zu erklären, den anderen zu verachten, weil er vielleicht anders religiös ist. Respektvoll, weil man niemanden als Ungläubigen diffamieren darf. Paulus hat eine Überzeugung und bezieht Position, also etwas Positives. Was er in seiner Predigt sagt, kommt dem gleich, dass er sagt, ich bin Christ und weiß von der besten Nachricht dieser Welt. Die gute Nachricht von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ihr Gesicht zeigt und durch die Gott kein Unbekannter bleiben will. Und Paulus stellt den multireligiösen Menschen in Athen den noch unbekannten Gott vor. Kurz zusammengefasst, Gott, den Schöpfer und Erhalter des Lebens, die Grundlage unserer Existenz. Ihm untersteht alles, was existiert, sagt er. Gleichzeitig verbunden damit eine Anfrage an jegliche Form der Verehrung Gottes. Gott lässt sich nicht bedienen, als bräuchte er das. Gott braucht keine menschliche Leistung, damit wir ihm gefallen. Gott ist auch nicht domestizierbar. Man braucht keine besonderen Räume, die von Menschenhand errichtet sind. Auch wenn wir unsere Kirchen und Gotteshäuser genießen und auch nutzen. Gott braucht auch keine Rituale, damit wir Gott gefallen und uns ihm gefällig machen. Gott, der Herr der Menschen seiner Geschöpfe, er steht über den Dingen. Und gleichzeitig überträgt er uns Verantwortung, diese Welt zu gestalten. Uns ist die Aufgabe gegeben, diese Welt gemeinsam zu gestalten, zu erhalten und zu bewahren. Auch das kommt in dieser Predigt vor. Gleichzeitig hat Gott unserer menschlichen Maßlosigkeit, die auch damit verbunden sein kann, die Erde zu beherrschen, Grenzen gesetzt. Grenzen des Lebens, unseres eigenen Lebens, auch Grenzen des Lebens anderer Menschen und auch Grenzen für den Bestand einer Gesellschaft, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Auch Gesellschaft und ihre Struktur ist durchaus begrenzt. Bei aller Begrenztheit weitet Gott doch den Blick für eine größere Lebensperspektive. Paulus sagt, wir sind dazu da, Gott zu suchen, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Unsere Sinne sind angesprochen. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Das Verhältnis zwischen Gott und Mensch ist offensichtlich ein ganz enges, ob man es wahrnimmt oder nicht. Aber es ist zunächst ein unbekanntes Verhältnis. Gott suchen, Gott fühlen, Gott finden, darum geht es. Das ist die Bestimmung für menschliches Leben schlechthin, wenn man das so ernst nimmt. Und Gott selbst schafft den Raum dazu, und zwar für jeden Menschen, nicht nur für die, die schon fromm sind. Während wir tastend nach Gott suchen, ist er längst schon nicht mehr ferne von jedem von uns. Ich finde das faszinierend, was Paulus hier sagt. Was er damit verkündigt, ist aber kein Pantheismus. Das heißt, Gott ist nicht in diesem Mikrofon und nicht in diesem Stück Holz und auch nicht ich selbst bin Gott, sondern Schöpfungstheologie. Gott hat uns dazu geschaffen, diese Welt zu gestalten, in ihr zu leben und Gott zu finden. Und Gott selbst kommt uns Menschen bis heute in Jesus Christus ganz nah. Das ist die gute Nachricht. Die Zeit der Unwissenheit ist vorbei. Gute Nachricht, der unbekannte Gott bleibt nicht unbekannt. Gott macht sich bekannt. Gestatten? In der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Gestatten? In der Liebe Gottes. Gestatten? In der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Darauf möchte ich mich doch gerne einlassen. Und im Evangelium, in der guten Nachricht von Jesus Christus, macht Gott sich selbst bekannt und wird bis heute verkündigt. Das ist der Auftrag der Christen, auch in dieser Stadt. Und gleichzeitig gehört eine Herausforderung dazu. Auch das ist Wahrheit des Evangeliums. von Metanoia zu sprechen. Luther übersetzt das als Buße. Wir haben das vorhin als Umkehr gehört. Es beschreibt einen Sinneswandel, ein neues Denken, ein Umdenken, wo man sagt, ich mache nicht mehr weiter wie bisher nach dem Motto, das Pönale ist ja bezahlt, das Nächste kommt bestimmt. Es betrifft die Existenz des ganzen Menschen und gilt allen Menschen ausnahmslos. Und das Tolle ist, von der Einladung Gottes und der Aufforderung zur Umkehr ist niemand ausgeschlossen. Umkehr, könnte man jetzt fragen, wohin und wozu eigentlich? Zum Glauben an Jesus Christus, zu einer neuen Existenz mit Gott, zum Vertrauen darauf, dass Gott kein Unbekannter bleibt, auch wenn ich Gott bis ins Letzte nie begreifen werde, bei allem Wissen und allem Studium und mancher Praxis. Aber es geht um eine Entscheidung für oder auch gegen Jesus Christus. Bin ich als einer der vielen Milliarden Menschen in der Welt des 21. Jahrhunderts zur Umkehr und zum Umdenken in der Lage, auf dem Markt der Möglichkeiten, mit den Konsequenzen für meine ganze Existenz, und das beziehe ich auch auf mich jetzt hier? Ich glaube, von mir aus bin ich es nicht. Aber ich glaube, dass Gott gute Voraussetzungen dafür schafft und mich an die Hand nimmt, weil Gott sich finden lässt und sich zeigt in Jesus Christus, in seinem Leben, seinem Sterben und auch in seinem Auferstehen. Und so verbindet Paulus das mit einer Einladung zu Umkehr und Glaube. Er fordert jeden Menschen heraus, zu allen Zeiten. Die Einladung an Jesus Christus zu glauben. Diese Einladung stellt in Frage, was indifferent, also unklar religiös ist und was echter christlicher Glaube ist. Die Einladung zu Umkehr und Glaube provoziert aber auch zu Reaktionen, die bis heute sehr unterschiedlich sind. Aber zu einem echten Dialog, wenn es kein Spielchen ist, was wir treiben, dazugehört. Und man muss sich auch aushalten können. Paulus erlebt, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen nicht ein andermal weiterhören. Reaktion fast wie am Anfang des Dialogs. Spott und Verachtung, die sind fertig mit dem Neuen, mit Jesus und mit dieser Auferstehung. Das brauchen sie nicht. Die anderen sagen, ein andermal hören. Sehr höflich formuliert, ja. Man bleibt im Unverbindlichen. Schauen wir mal. Ich lasse mich jetzt auf nichts ein. Und wie reagiert Paulus? Die letzten beiden Verse fehlten im Predigttext. Ich lese den Text zu Ende. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. So ging Paulus von ihnen. Nicht als Bilderstürmer, der nochmal nachtritt. Nicht als religiöser Fanatiker, der es ihnen jetzt erst recht zeigt. Nicht als aggressiver Gotteskrieger oder fundamentalistischer Ideologe. Sondern voller Respekt, trotz Spott, trotz gleichgültiger Unverbindlichkeit. Nicht als Richter, weil Gott allein richtet über Glaube und Unglaube. Ohne nachzusetzen, er erklärt nichts mehr. Ohne nachzutreten, sagte ich schon, mit Achtung vor den Menschen und auch vor den getroffenen Entscheidungen. Und trotzdem auch mit einer gewissen Selbstachtung. Paulus geht. Er hat auch Achtung ein Stück vor sich selbst. Ich gehe jetzt. Kann man mit diesen Reaktionen noch dialogbereit bleiben? Ich glaube, man muss. Ich glaube, man muss trotz dieser Reaktionen dialogbereit bleiben. Und was man nicht übersehen darf, es gab auch andere Reaktionen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihm. Die Verkündigung des Evangeliums, der guten Nachricht von Jesus Christus, zieht persönliche Lebensentscheidungen nach sich. Und namentlich werden sogar Leute genannt. Dionysius, was mag der wohl einen Wandel durchgemacht haben, wenn man seinem Namen mal nachgeht? Benannt nach dem Gott des Weines, der Freude, der Trauben, der Fruchtbarkeit und der Ekstase. Wird Christ. Zeigt mir aber auch, dass die Lebensfreude, die Gott in einen Menschen hineinlegt, mit der Bekehrung nicht aufhört, sondern es weitergeht. Im Leben mit Jesus Christus. mit dieser Lebensfreude. Ich glaube, er wird auch ein gutes Glas einmal getrunken haben. Damaris wird erwähnt, auf Deutsch Ehefrau, Schatz, Geliebte. Liebe und Beziehungen hören ja nicht auf. Und ich glaube, dass wenn ein Mensch zu Jesus Christus findet und ihm sein Leben anvertraut, geht er eine Liebe und Beziehung ein, die ein Leben lang und darüber hinaus hält. So ist Name Programm. Gott ist keinem fern. Gott ruft Menschen persönlich zum Glauben und in die Nachfolge. Er erlöst Menschen nur durch eine persönliche Umkehr und Glaubensentscheidung. Kann man hier sehen. Und bis heute ist es nach meiner Überzeugung, wenn Menschen zum Glauben kommen, keine Frage der gesellschaftlichen Position, ob jemand ein hoher Würdenträger ist wie Dionysius, oder auch keine Frage des Geschlechts, Damaris eine Frau, auch keine Frage des Alters oder Familienstandes, wenn jemand zum Glauben kommt. Bis heute ist es so, wenn Menschen zum Glauben kommen, eine Frage der persönlichen Entscheidung. Damit verbunden ist die Erfahrung, der unwissend von mir verehrte Gott will nicht unbekannt bleiben. Und es zieht eine Entscheidung nach sich für ein Leben im Glauben an Jesus Christus, das gleichzeitig dialogfähig bleibt und fähig macht zum Dialog mit Gott und mit anderen Menschen, auch anderer Religionen. Und dann darüber zu staunen, damit schließe ich, keinem von uns ist Gott fern. Amen.